Polen.
Mein Name ist Caroline Kallis und ich habe mir dieses Mal den Autoren Thomas Kunst als Gast eingeladen, der Mexiko schon mal auf seine Terrasse verlegt. Also bestens über Flausen im Kopf und Flausen auf dem Papier sprechen kann. Wer ist Thomas Kunst? Jahrgang 1965, geboren in Stralsund. Er galt lange als Geheimtipp. Sehr lange. Denn schon 1991 debütierte er mit einem Gedichtband bei Reclam Leipzig. 20 Publikationen später stand er nun diesen Herbst mit dem Roman Zandschauer Klinken auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Sein sicherlich außergewöhnlichster Roman. Denn so sehr er die feste Form des Sonettes liebt, genauso sehr mag er im Roman das Experiment und das Spiel mit der literarischen Konvention und den Erwartungen. Was haben wir also dieses Mal im Gepäck? Es geht um den Soundtrack eines Buches, um den Mittelfinger der rechten Hand, um die Frage, warum man im Urlaub nicht schreiben darf, darum, wann Thomas Kunst das erste Mal in Mumbai eine Minibar austrinken musste. Es geht um Sonette, um Liebesgedichte und Briefe, um Wut und Raserei, um den Satz, hier ist wieder Neuschnee gefallen. Es geht um Bücher als Kampfansage, um unaussprechliche Buchtitel, um Ersatzmeere und Übertreibungen. Und vor allem geht es mit Blumfeld um die Verwunderung, ist das alles, was das Leben fragt? Und auch dieses Mal verlosen wir wieder ein Buch, von Thomas Kunst natürlich, wenn ihr als Publikum wisst, aus welchem der Bücher von ihm das folgende Zitat stammt. Wozu noch Trennungen, die wir nicht merken, und Abschiede, die unsere Liebe stärken? Ich hab in deinem Haar versehentlich die Hand mit meinem Schlüssel liegen lassen. Ist das aus dem Band »Die Arbeiterin auf dem Eis«? Oder aus seinem aktuellen Buch Zandschauer Klinken. Schreibt gern eure Antwort an info@literaturhaus-stuttgart.de bis zum 15. Januar 2022. Wir freuen uns also, wenn ihr weiterhin so treu hier hört und uns empfehlt oder einen Daumen nach oben da lasst. Und der Ausblick: im Januar wird Nora Bossong mein Gast sein. Viel Spaß beim Hören und Mitraten. Hallo und guten Morgen, und ich darf Thomas Kunst am anderen Ende der Leitung begrüßen. Guten Morgen, lieber Thomas.
Guten Morgen, liebe Caroline.
Wir sind uns ja tatsächlich auch noch nie in echt begegnet. Einmal wäre es fast so weit gekommen, aber dann war doch mal wieder Lockdown. Also insofern begegnen wir uns hier und heute das erste Mal ganz direkt miteinander, oder? Da erinnere ich mich richtig.
Du erinnerst dich völlig richtig. Ich glaube, wir hatten uns in Hannover getroffen oder so, ne?
Nee, pass auf, bei der Daniela Danz in Rudolstadt.
Ah,
ja,
klar,
mit Feridun Saimoglu wäre das noch gewesen und so weiter. Und ja, genau. Schade. Aber die nächste Gelegenheit wird kommen.
Bestimmt. Genau.
Wie geht's dir denn, Thomas?
Mir geht's gut. Also dieser ganze Corona-Zirkus, also meine Frau und ich hatten das selbst letzten November.
Ah, okay,
und,
ja.
Sie ziemlich hart. Also ich hatte wirklich Angst ein bisschen um ihr Leben, muss ich gestehen. Aber andererseits sind wir da also glücklich wieder rausgekommen, und ich konnte diesen Lockdown nutzen. Also ich habe meinen Roman zu Ende geschrieben, der wahrscheinlich immer noch nicht zu Ende wäre, weil ich ja volltags arbeite und eigentlich keine Zeit habe. Aber diese 2 Monate von oben war natürlich ein absolutes Glück, ne?
Ah, super. Ja, so. Also, aber gut, dann hattest du beide Extreme sozusagen. Dann hattest du die gesundheitliche Sorge, aber eben dann auch tatsächlich die Zeit dann am Ende. Okay, dann dürfen wir ja schon wieder gespannt sein auf ein Neues. Aber heute wollen wir natürlich erst mal all das anschauen, was du bis jetzt so geschrieben hast, was jede Menge ist und was jede Menge Gutes ist. Und wir werden uns über Quizfragen, du kennst das, ein bisschen annähern. Und wir fangen einfach gleich mal an mit einer ersten Quizfrage, die in die musikalische Richtung geht. Und ich lese dir jetzt das Zitat vor, und du, Thomas, darfst erraten, ist das von der Band Blumfeld oder aber von der Band Erdmöbel? Es geht so. Weißt du noch, unter der alten Brücke, Wir hatten uns so fest geschworen, anders zu
sein. Das ist natürlich so einer meiner absoluten Lieblingssongs. Ich bin froh, dass ich wenigstens eine von deinen ganzen fiesen Fragen erraten konnte. Danach wird es sicherlich dürftiger.
Das werden wir noch erleben, aber ich lasse es mal fürs Publikum noch einmal zu Ende zitieren, weil das so schön ist. Also, es geht nochmal so. Weißt du noch, unter der alten Brücke, wir hatten uns so fest geschworen, anders zu sein als die Leute in ihren Büros. Alles schien so einfach zu sein, doch wir haben von all dem noch gar nichts gewusst. So geht das ganze Zitat. Okay, du hast es schon, es war zu einfach. Aber vielleicht ist es auch eine ganz gute Anfangsfrage, weil mir ja scheint, dass du mit deinem Schreiben und der Musik total, also dass es sehr verwoben ist, dass es in eins geht. Du bist auch Musiker, du spielst mehrere Instrumente und ich bin ja jemand, der guckt sich so ein Buch total gerne, bevor es anfängt zu lesen, so von allen Seiten an, von hinten, von vorne und ich lese schon die Danksagungen am Anfang und das Motto und bei dir gibt es so was Wiederkehrendes in ganz vielen Büchern, dass du am Schluss immer schreibst, diese Platten waren beim Schreiben für mich unabdingbar. Also es ist genau dieser Satz, der da immer steht und der ganz viele tolle Songs nach sich zieht. Und deswegen wäre meine Frage, wie ist das mit dir und dem Schreiben und der Musik? Also ne, kannst du nur schreiben, wenn Musik an ist? Fangen wir vielleicht damit mal an, so ganz pragmatisch.
Also es ist tatsächlich so, dass ich vor dem Schreiben eines Buches eine Auswahl treffe an Musik, die mich begleiten wird. Das habe ich schon so im Gefühl, also ich, dadurch, dass ich so ein auch so ein intuitiver Schreiber bin, dann wähle ich das auch intuitiv aus und das sind natürlich meistens Sachen ohne Text, also instrumentale Stücke von modernen Komponisten, also ich bin auch immer auf der Suche nach irgendwelchen Dingen, die ich dafür wertvoll finde und so und dann suche ich halt wirklich exzessiv und das sind meistens sehr ruhige, getragene Sachen, Lamonte, Young, was weiß ich, also mir fallen jetzt vor Schreck gar nicht die ganzen Komponisten ein, die stehen ja hinten drin, aber das ist zum Teil moderne Klassik, zum Teil Richtung Jazz, irgendwas, was mich halt tatsächlich inspirieren kann auch. Also ich kann ohne dass ich die Musik laufen habe, also ich könnte schreiben, aber ich hätte keine Lust dazu. Ich möchte es mir schön machen, weil ich Schreiben auch ein bisschen als anstrengend empfinde. Ich schreibe nur mit dem Mittelfinger der rechten Hand. Also ich brauche auch sehr lange für eine Prosa-Seite. Beim Gedicht ist es anders. Beim Gedicht brauche ich keine Musik zum Beispiel. Nur bei Prosa.
Warte nochmal, du schreibst nur mit dem Mittelfinger der rechten Hand?
Ja.
Wie kommt das?
Ich war immer zu faul, das zu lernen. Und deshalb habe ich zum Beispiel früher, wenn ich noch, ich habe ganz, ganz lange bis 2010 mit einer Schreibmaschine geschrieben. Und brauchte wirklich, also ich würde sagen, ein paar Stunden für eine Seite. Und wenn ich dann unten, ganz unten auf der letzten Zeile einen Fehler gemacht habe, habe ich überlegt, ob ich den mit einbauen kann, ob ich den legalisieren kann, weil ich nicht Lust hatte, diese Seite nochmal 4 Stellen abzuschreiben. Also ich bin da, weiß auch nicht, das ist eine Angewohnheit und die hat sich total verfestigt. Und jetzt komme ich aus diesem Schlamassel nicht mal raus und schreibe eben extrem lange vor Romane und denke immer, oh, willst du nicht doch lieber ein Gedichtband schreiben? Du kleinst so ein Näpfchen, das schreibt einfach schneller.
Genau. Ja, also es macht total Freude, diese Songs auch nachzuhören und ich finde spannend, dass du sagst, du machst eigentlich quasi den Soundtrack zum Buch, bevor du es anfängst zu schreiben. Irgendwie interessante, genau. Dass erstmal die Stimmungslage da ist und dann der Text davon aus losgeht.
Ab und zu kommen noch ein paar Sachen dazu, wenn ich jetzt irgendwas Neues entdecke oder so. Und zum Beispiel gerade vor kurzem Pharoah Sanders Saxophonisten mit dem London Symphonical Orchestra gehört. Das könnte für den nächsten Band, wenn ich dann wieder Prosa schreibe, ist das auf jeden Fall ein Anwärter. Also das ist ganz klar.
Und dann gibt es zum Beispiel wie in dem, beim Roman Freie Folge tatsächlich auch einen Soundtrack dabei, den du auch selber gemacht hast. Also diesen Schritt gibt es dann auch wiederum. Ne? Genau. Also sozusagen von der Musik in die Literatur und von der Literatur dann wieder in die Musik rein. Ne?
Genau. Das war damals so eine Idee, die fing an mit dem Roman Strandkörbe ohne Venedig von 2009, dass ich das erste Mal, weil dort auch eine Band eine Rolle spielt, die ich mir in Rom mal ausgedacht habe. Und man meldet sich doch in Italien immer am Telefon mit Pronto. Und ich hatte dieses erste R irgendwie verfehlt und habe Poronto gesagt. Und das war mir dann so peinlich. Und dann dachte ich, und auf einmal hatte ich den Titel meiner Band, den ich für den Roman brauchte, da Mitleid in Toronto. Ich habe mir dann selbst mal ein T-Shirt drucken lassen mit Mitleid in Toronto. Meine Frau verdreht immer die Augen irgendwie, weil ich immer sage, Mensch, du bist mit dem Gitarristen von Mitleid zusammen. Und sie winkt dann schon immer ab. Und die hasst mein Gitarrenspiel wie die Pest. Aber da muss sie halt durch. Aber ich habe in letzter Zeit nicht mehr so oft gespielt. Also es kommt dir sehr zugute, dass Surkamp also einen Soundtrack abgelehnt hat. Ah. Da muss man ja auch auf den Familienfrieden ein bisschen achten.
Ja, 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 klar. Ja. Und wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Zitat von Blumfeld, das ist ja aus dem Song, da geht der Refrain so: Ist das alles, was das Leben fragt, kommst du mit in den Alltag? Und ich finde ja so spannend, wie du auch gerade erwähnt hast, dass du eigentlich, na, man nennt es, also ich weiß gar nicht, es klingt immer so blöd, wenn man sagt Brotjob, aber ne, du arbeitest in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig und ich liebe ja auch total Bibliotheken, ne? Wenn man quasi auch von Büchern umgeben ist. Aber ich glaube, das ist man in der Deutschen Nationalbibliothek gar nicht zwingend, weil du da, oder ist da auch ein Bestand sozusagen da, wo du arbeitest, ne? In diesem öffentlichen Bereich. Und meine Frage wäre, apropos Alltag, ist das etwas, was sozusagen auch trotzdem auf dich zurückwirkt, dieses vielleicht Umgebensein von Büchern oder eben von Lesenden oder eben gerade nicht? Ist das was komplett Getrenntes, das Schreiben für dich? Sind das zwei komplett unterschiedliche Sachen?
Das ist völlig, also das ist wirklich, das ist Broterwerb in der Tat. Und ich habe von Anfang an, ich bin ja seit 1986 da, ich habe das immer als meine Universität genutzt, dieses Gebäude. Das heißt, wir haben ja alles da seit 1913, also sämtliche deutschsprachige Literatur in allen Bereichen. Und ich hatte ja mal ein deutsches Musikstudium angefangen, 86, und habe nach 2 Monaten aus Desinteresse abgebrochen, weil das war, das kam mir irgendwie nicht entgegen. Und ich merkte, nee, ich habe so eine verordnete Führung, das will ich nicht mehr. Und ich möchte selber entscheiden, was ich lesen möchte, wie ich mich fortbilden möchte. Und dann kam mir diese Bibliothek da sehr zu Pass. Also ich hatte damals, ist meine Tochter gerade geboren, und wir brauchten ja auch Geld als junge Familie, hatten ja auch keine Wohnung, und das war ja alles wirklich noch tiefste DDR-Zeit. Wir mussten also eine Wohnung aufbrechen, um aus dem 8 Quadratmeter Wohnheimzimmer zu fliehen und so weiter. Und deshalb musste ein Beruf oder irgendwas her und sowas ähnliches. Und dann fing ich da erstmal als Pförtner an. Und danach kam ich dann in die Lesesaal und bin Aufsichtspersonal. Dadurch, dass ich völlig ohne Abschluss bin, ist es schwierig, jetzt eine große Bibliothekskarriere hinzulegen. Das habe ich nicht geschafft jetzt in 35 Jahren, aber ich habe mich jetzt auch damit abgefunden. Und mehr ist halt nicht. Ne? Also ich mache da Sachen, ja, die mich jetzt nicht in völlige Verzückung versetzen. Also ich muss Bücher bekleben mit Signaturen, muss da Bimetallstreifen reinfalzen, damit die Alarmanlage im günstigsten Fall losgeht, und Zeitschriften auswechseln aus den Regalen. Also ist überschaubar, ne? Also was man da macht. Ne?
Aber du kriegst bestimmt auch viel mit, oder? Ne? Was gibt es an neuen Büchern? Und, und du darfst ausleihen sozusagen, so viel du magst?
Ja, das in der Tat. Und ich hatte ja das Glück, obwohl ich keinen Abschluss als Bibliothekar habe, durfte ich ja etwa 30 Jahre den Handbestand der Psychologie, Philosophie und Soziologie mittragen. Und das waren natürlich Gebiete, die mir also sehr, sehr gelegen sind. Ne? Also dadurch musste ich ja zwangsläufig auch selber viel, viel lesen und konnte wirklich ganz allein bestimmen, was in diesen Handapparat kommt. Und das war toll.
Und wo hat das Schreiben dann für dich seinen Platz im Alltag? Also weißt du, in der Nacht, am Morgen, im Urlaub, in der Busfahrt, hin zur Arbeit? Also wo kannst du dir das abknapsen, oder wo hast du so Rituale, in die du dann ins Schreiben kommst, wenn nicht gerade Lockdown ist?
Ja, das ist wirklich, das war wirklich ein großes Geschenk. Ich habe eigentlich wirklich fast nur die Sonntage, weil ich auch auf Sonnabends arbeite. Und in der Woche, wenn ich denn, also jetzt gerade ist ja der Zustand seit 2 Jahren, dass ich 80 Kilometer bis zur Bibliothek fahren muss und dann wieder zurück, weil wir jetzt aufs Land gezogen sind. Und da ist dann abends, wenn ich dann so um 18 Uhr, 18:30 Uhr nach Hause komme, bin ich völlig brei, weil ich auch früh ausstehe um 4:40 Uhr, damit die Autobahn noch nicht so voll ist und so. Und das ist schon hart. Also da passiert gar nichts mehr. Da Netflix ist dann angesagt. Mit meiner Liebsten gucken wir irgendwelche Traumhäuser, Filme oder sowas irgendwie, obwohl wir selbst eins bewohnen. Also man ist dann auch blöde. Und nee, da ist vom Schreiben ist da überhaupt nichts zu erwarten. Null. Also noch nicht mal vom Lesen. Ne? Ich weiß, dass ich nächsten Tag wieder nach 4 aufstehen muss. Da gehe ich um 8 um 9 ins Bett oder so. Und dann kann ich meiner Liebsten nicht zumuten, wenn ich dann mal einen Sonntag frei habe, so wie ich schreibe, jetzt machst du, was du willst, irgendwie geht
Ja,
einfach
ja,
nichts
ja.
mehr. Und
Ja,
ich
ja.
urlaube, ich schreibe im Urlaub, obwohl ich jetzt gerade von meiner Personalchefin erfahren habe, dass man da gar nicht schreiben darf, weil man mich erholen soll. Also das
Ach
muss
so,
geheim
oh.
bleiben.
Oh, gut zu wissen.
Ja. Und oder wenn ich mal, was weiß ich, mir damals beim Tischtennisspielen den kleinen Finger gebrochen hatte, vorzugsweise an der linken Hand, dass ich mit meinem Mittelfinger der rechten Hand noch weiterschreiben konnte. Sowas, also was mir absolut fehlt, ist Zeit. Ich habe wirklich überhaupt keine Zeit. Ne? Und ja, jeder hat auch da andere. Ich weiß, dass mein Freund Ulrich Koch, dass der früher, der ist ja auch ewig gependelt da von Radenbeck nach Hamburg, der hat auf der Busfahrt, aber dadurch, dass ich selber Auto fahre, Notizen machen ist schwierig, das geht
Ja.
einfach alles nicht. Und deshalb fällt das alles weg und ich muss dann auch bereit sein. Ich kann jetzt auch nicht ständig schreiben, als ich dieses Lockdown-Angebot bekam, sozusagen da 2 Monate zu Hause bleiben zu dürfen und hier für die Bibliothek zu arbeiten. Da hatte ich dann nebenbei auch Zeit, da hatte ich dann diese Ausgeglichenheit und wusste, ich kann mal am Stück arbeiten. Das war ja so, ich kann ja nie am Stück arbeiten. Das heißt, es sind ja zum Teil irre Zeiten dazwischen. Wenn ich an einem Roman schreibe, dann ist oft vielleicht ab und zu ein halbes Jahr Pause und dann muss ich in diesen Stoff wieder reinkommen und oh, es ist wirklich nicht so leicht.
Aber ich glaube, das ist immer so ein Ausbalancieren bei jedem. Also, ne, entweder ist das
Ja,
Konto leer und die Zeit ist da,
genau.
oder die Zeit ist nicht da, aber auf dem Konto ist
Genau,
wenigstens was
genau,
drauf. Ne?
genau,
Ja,
genau.
das ist der ewige Balanceakt. Ne?
Quiz.
Okay, wir kommen zur zweiten Quizfrage, Thomas, und es führt ein bisschen. Ja, das ist ja das Schöne an den Quizfragen. Die führen dann immer irgendwie noch mal woanders hin oder irgendwo tiefer rein. Und jetzt darfst du entscheiden. Ich bin ganz gespannt, was du sagst. Ist das folgende Zitat entweder von Roland Barthes, also dem französischen Philosophen und Sprachwissenschaftler aus den Fragmenten einer Sprache der Liebe, übersetzt von Hans Horst Henschen, oder aber von Ulrich Zieger, dem Lyriker aus dem Gedichtband Aufwartungen im Gehäus. Ich lese mal vor. Und du musst mich zu Ende lesen lassen.
Okay, diesmal mache ich es ja.
Genau. Notizen auffälliger Nähe. Man wird sich die Liebe erklären, den einfachen, seltsamen Traum, der erlaubt, dass zwei Mundsäume endlich einander berühren, das Gold in den Gräben zu kochen beginnt. Was wird also zu sagen sein? Nichts wird zu sagen sein. Sämtliche Liebenden haben sich unwiderruflich verirrt, man verjagt sie, man hält ihre Briefe versiegelt.
Roland Barth.
Ha, nein, Ulrich Zieger.
Wirklich nicht? Oh, das
Wirklich?
ist aber.
Das Ding, ne? Das ist ein Ding, ne?
Oh, das haut mich jetzt
Aha.
aber um. Also, das habe ich
Das,
Ulrich.
ja.
Nee, das.
Ja.
Weil ich diesen Sound von ihm so im Ohr habe und das hätte so
Ja.
gut auch im Fragment einer Sprache der Liebe stattfinden können. Und
Ja, aber
das
eben.
verwundert mich jetzt. Aber ich wusste, das wird ein fieses Format. Ich wusste
Es
das
wird ein
einfach.
fieses Format, ne? Aber ich
Absolut.
freue mich ja so ein bisschen diebisch, wenn ich euch auch
Ja.
ein bisschen auf die falsche Fährte führen darf.
Oh,
Aber
das ist dir so
ja,
geglückt.
aber es sind wir können über beide Bücher oder beide sprechen, ne? Weil Ulrich Zieger ist ja wirklich ein Lyriker. Ich glaube, wenn man sich mit Lyrik auskennt, kennt man ihn trotzdem meistens nicht, ne? Also er ist einer der ganz starken, aber einer derjenigen, die kaum sichtbar waren. Und jetzt auch, mir ging es so, dass ich dachte, ah, ich schaue noch mal, was kann ich mir denn noch für Bände besorgen in der Vorbereitung hierauf? Und man bekommt ja so gut wie gar nichts mehr, oder, ne? Also nur noch irgendwo antiquarisch versprengt. Deswegen, vielleicht magst du ein bisschen was erzählen über Ulrich
Unbedingt.
Zieger.
Unbedingt. Den Namen hörte ich das erste Mal 1991. Da war ich beim Reclam Verlag, hatte mein erstes Buch gemacht und es kam ein Kritiker von der FAZ und sagte zur Reclam-Chefin: Es gibt in Deutschland zwei ganz große Hoffnungen in der deutschen Lyrik, Ulrich Zieher und Thomas Kunst. Ich war natürlich ein bisschen erbost darüber, dass es noch einen geben sollte. Und begann natürlich sofort, meinen Nebenbuhler zu lesen, und ich war schockiert. Es war dann auch so, dass wir beide zum Schluss, glaube ich, so Anfang der 90er für den Nikolaus-Born-Preis in Frage kamen. Und Ulrich bekam den. Hätte ich davon sein Werk gewusst und hätte den irrtümlicherweise bekommen, hätte ich den an Ulrich weitergegeben. Ich fand, der war allen so weit voraus. Und man muss die Zeit einfach bedenken. Er hat ja schon 88 hat er einen wirklich sensationellen Gedichtband hingelegt, 1965. Und wenn man bedenkt, dass die ganzen erfolgreichen Lyriker heute, Jan Wagner, Monika Ring, die haben ja erst so nach 2010 veröffentlicht. Also wir waren wirklich, ich hatte immer das Gefühl, wir sind irgendwie hängen geblieben, die haben uns übersehen. Und das war für beide war das gar nicht so leicht. Also ich habe immer, mein ganzes Leben, habe ich versucht, Ulrich zu helfen. Ich habe ihn dann auch zur Edition Rugerup geholt. Und habe den in jedem Gedichtband, habe ich ihm irgendwie eine Widmung geschrieben oder immer an ihn erinnert, weil er ja auch ein sensationeller Prosaautor ist. Und ganz am Ende, ja, jetzt so in den letzten Jahren, Ulrich hatte dann bei Fischer seinen Roman hingelegt und ich bin jetzt bei Suhrkamp, als wenn es dann doch so eine ausgleichende Gerechtigkeit gibt. Aber für mich war Ulrich Zieher der sprachmächtigste und der größte wirklich. Also ich finde nichts Vergleichbares in der deutschen Lyrik, weil immer so, es wird immer so gesagt, ja, alles ist gleich gut und so, davon halte ich überhaupt nichts. Es gibt einfach enorme Unterschiede und diesen enormen Unterschied hat Ulrich Zieher ausgemacht. Das ist für mich ganz magisches, ganz großes Sprechen. Große, beruhigte Körper bei Gara oder L'Atelier, das ist spät erst erschienen, das ist in einer zweisprachigen Ausgabe. Auffahrt und Ungeheuer, Schwarzland. Also ich knie einfach ab und als ich von seinem Tod erfuhr, war ich gerade in Mumbai und ich war so schockiert und habe das erste Mal, weil man das aus ostdeutscher Bescheidenheit nie macht, eine Minibar leer getrunken. Ich habe immer Scheu davor, so viel Geld dafür auszugeben, habe mich noch nie im Leben an eine Minibar getraut und dann habe ich Herrn Wohlfahrt von der Poesiewerkstatt in Berlin, den habe ich angerufen und habe gesagt, komm bitte hoch, wir müssen Ulrich Zieher ist tot, ich drehe durch. Ich verkrafte das nicht. Ja. Das war ganz schlimm. Weil uns verbindet seitdem so eine irre Freundschaft in den 90er Jahren, erst dann nach Montpellier gegangen. Und das Heiligste war für mich immer, wenn kleine Päckchen von ihm ankamen. Mhm. Er war ein großer Musikliebhaber und dann waren da 8 Kassetten drin. War ja noch die Tape-Zeit, also die Kassettenzeit, und er hat sich beschriftet. Mhm. Und dann sagte er einmal zu mir, Thomas, wenn ich mal irgendwann dich besuche, bitte, dann musst du mir diese Kassetten hier vorspielen. Und dann die hatte er besonders notiert und so. Und ich hüte die in meinen Augen. Und ab und zu, ich habe auch überall noch natürlich Kassettengeräte, damit ich die abspielen kann. Ja, Ulrich Zieher ist für mich ein Dichter vom anderen Stern. Ich muss das einfach so vorstellen.
Also insofern schreit es ja eigentlich fast nach einer Werkausgabe irgendwie, ne? Weil all das
alles
so
ist
schwer.
Sehr verstreut.
Verstreut und
aber
kaum noch erreichbar.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann für jemanden begeistern kann. Also wir hatten ja auch beide so einen ähnlichen Verlauf. Wie gesagt, dieses Übersehen von uns war so eklatant, fand ich. Wir haben ja nur auch wirklich gute Gedichtbände vorgelegt. Es reichte nie zu irgendeinem Preis oder irgendwas. Es war zum Verzweifeln. Und dann sah man, die Leute, die so 10, 15 Jahre später kamen, wie die an uns vorbeischossen und irgendwie das blieb nicht ohne Wirkung. Also also wir sind nicht verbittert gewesen, aber Ulrich selber war ja hundearm. Der hat ja unter wirklich schlimmen Verhältnissen gelebt. Und ich dachte, mein Gott, ein paar Leute haben das bemerkt, Wim Wenders, für den hat er ein Drehbuch in weiter Ferne so nah geschrieben und so weiter. Ja. Es gibt Leute, die haben das bemerkt. Und ich habe immer versucht zu helfen, aber dann ist er gestorben und dann war es vorbei.
Nichtsdestotrotz, ich würde das nicht unbedacht lassen, irgendwie, dass man da mal irgendwo gräbt an jemandem für eine Werkausgabe. Ich habe für Dinge immer Hoffnung irgendwie. da müssen wir ein andermal drüber sprechen, Thomas, wie wir das irgendwie, wie man da was voranbringen kann. Aber zu Roland Barth, wenn wir zu ihm kommen. Und tatsächlich den Fragmenten einer Sprache der Liebe, was ja so ein ganz wunderbares Buch ist, weil es ja ne, wie so ein kleines Lexikon ist oder ne, über was inwiefern man Liebe so ausdifferenzieren kann in viele Dinge. Und du hast tatsächlich, ich finde ja tatsächlich, fast alle deine Bücher sind von Liebe getragen. Das klingt jetzt so blöd, aber ne, haben die Liebe als Thema. Und es gibt auch ein Band, in dem du tatsächlich ein Zitat von Roland Barthes vorangestellt hast, nämlich bei den Gedichten, bei diesen gesammelten Gedichten von dir 1984 bis 2014. Und da heißt es, man scheitert immer beim Sprechen über das, was man liebt. Würdest du sagen, das ist so etwas, gerade auch in den Gedichten, was du immer wieder versuchst, dem auf die Spur zu kommen?
Genau, ja, das ist völlig richtig. Also ich habe, als ich Roland Barthes entdeckte, ich weiß nicht, wie lange das her ist, vielleicht 20 Jahre oder so, habe ich dann versucht, das Gesamtwerk zu lesen. Also alles, was mir unter die Nägel kam, also in der Hellen Kammer über symbiotische Bücher und ach, was weiß ich, ich liebe den einfach so sehr und also für mich war Fragmente einer Sprache der Liebe so ein Ratgeber der Verlorenheit oder der ungünstig ausfallenden Liebe. Was der da auch die ganzen Zitate von Goethes Werther und was man da findet, das ist so ein Schatzbuch. Und immer wenn es mir schlecht ging, habe ich mich mit diesem Buch über Wasser halten können. Also wenn ich ein Liebesding ratlos war, dann habe ich das gelesen und dachte ich, okay, so ist es. Danke.
Genau, ich brauche nichts mehr schreiben.
Nee, so ungefähr. Also das finde ich, das ist völlig, das ist ausgeschrieben, was er da gemacht hat. Es gibt ja so Bücher über die Liebe. Ich hatte noch ein anderes Buch über die Liebe, was ich ja über alles liebe. Von I.M. Von Connie Palmen.
Ja, ja.
Da hatte ich selber gerade einen Roman geschrieben und ich war froh, dass ich den fast zu Ende geschrieben hatte, weil ich hatte keine Lust mehr gehabt, ein Buch über die Liebe zu schreiben, weil das ist ein Dokument.
Das ist stark.
Das ist so total grandios. Ich kriege Gänsehaut gerade beim Schwärmen. Also fantastischer Roman und in all seinen Facetten. Das schafft man einfach nicht in dieser Intensität, finde ich, so einen Roman hinzulegen. Also deshalb habe ich hinten dann eine Widmung für Connie Palmen reingeschrieben und habe da auch drin geschrieben, dass ich diesen Roman nicht zu Ende hätte schreiben können.
Ja, also ich schätze sie auch wahnsinnig. Also ne, sie ist ja auch übers Sterben, ne, über die Liebe. Sie kann hat da wirklich so einen sprachmächtigen Apparat und der einen so anrührt, ne? Und sie ist kann ich total gut nachvollziehen. Ja, ich habe ja Ulrich Zieger auch dieses Gedicht zitiert oder den Anfang des Gedichtes und da steht ja am Schluss, man hält ihre Briefe versiegelt. Und ich finde ja auch, dass Briefe in deinen Werken auch eine unglaublich tolle Rolle haben. So, ne? Also sie sind in Romane eingestreut, es gibt einen Gedichtband, der sozusagen den Untertitel hat, Gedichte und Briefe. Und die finde ich ganz großartig. Also gerade auch in dem Roman Freie Folge, wo eben ne, die Briefe drin vorkommen, die Gedichte drin vorkommen, Prosa drin vorkommt. Das ist irgendwie so ein wunderbares Gewebe. Aber in den Briefen finde ich eben auch, dass da nochmal ein ganz anderer Ton reinkommt. Und deswegen würde mich erstmal interessieren, schreibst du selbst privat Briefe, die dann irgendwie Eingang finden, oder ist das, oder was ist das für dich für so eine Art Textsorte, sage ich mal so? Weil ich finde, zum einen fallen sie raus und zum anderen ergänzen sie aufs Wunderschönste. So.
Nee, ich schreibe eben überhaupt keine Briefe. Ich habe immer den Jux gemacht, als meine Mutter noch lebte. Ich habe ihr immer den gleichen Satz geschrieben. Ich glaube, egal welche Jahreszeit war, hier ist wieder Neuschnee gefallen. Mir fiel einfach wirklich nichts ein. Und aber das war so ein, meine Mutter wusste denn schon immer, dass das eine Umschreibung ist von ich liebe dich oder so. Ich habe da, aber die Briefe an sich, in der Tat, die begleiten mich ja fast schon als Form 30 Jahre lang.
Ja, ja.
Mir fällt ja fast kein Buch ein, in dem irgendwie eine Briefeinbettung erfolgt ist oder so. Und da schlage ich in der Tat einen anderen Ton an, nämlich den absolut schonungslosen. Wenn man im Gedicht noch ein bisschen Versteck spielen kann, wer das geschrieben haben könnte oder so, gehe ich davon ab und im Brief wird knallhart Biografie vorgelegt, 1:1. Also da gibt es nichts dran zu deuteln. Und ich glaube, dieser Spagat zwischen ja, Fiktionalität und dann wirklich schonungsloser Offenheit, vielleicht macht das den Reiz aus.
Total. Und ich finde ja auch, gerade wenn es um die Liebe geht, um Liebesgedichte, um diese Briefe, dass du dann auch immer so eine Verletzlichkeit zulässt. Also weißt du, wie ich meine? Also das finde ich so interessant an dem jüngsten Roman, an den Zandschauer Klingen. Ich muss immer...
Klinken, Zandschauer. Klinken. Und du hast jetzt noch was zugefügt. Es gab, ich wurde in Tübingen irgendwie vor 2 Monaten angekündigt, Thomas Kunst liest aus den Kliniken. Das wusste ich ja nur schon. Also ich muss die 7. Auflage, muss ich Zandschauer Kliniken nennen oder nur Kliniken. Aber Klingen, Caroline, das ist jetzt auch wieder okay. Gut. Es ist gut.
Also man Klingen muss sich sehr kreuzen. Konzentrieren. Ja, ja.
Ich habe noch nie gesehen, dass ein Titel so viel Schwierigkeiten bereitet.
Ja, es gibt noch ein,
mein erstes Buch hieß Besorgt noch für das Segel die Chaussee. Wenn man das noch falsch hat, besorgt für das Segel noch die Chaussee, wird es richtig blöd.
Ja,
das ist auch vielen passiert. Mir war das gar nicht so bewusst, dass ich da mit so einer großen Anfangsschwierigkeit starte, aber das
genau, ist von Zungenbrecher oder so, ne? So von der Fischers Fritze. So irgendwie ein bisschen. Aber genau bei diesem jüngsten Roman von dir, da finde ich ja tatsächlich, tritt diese Emotionalität so ein Ticken nach hinten. Aber das können wir vielleicht später noch. Also was mich wirklich interessiert, ist sozusagen, wie es dir damit geht, so eine Verletzlichkeit auch zuzulassen vor den Lesern.
Das hat mich nie gestört, Caroline. Ja. Also ich habe immer versucht, bei mir zu sein und das zu entäußern, was in mir ist und was mich umgibt und was mich ausmacht. Deshalb wechsle natürlich auch oft die Erzählperspektiven von er und ich und so weiter, aber ich könnte jetzt ein Roman nur in er-Perspektive gar nicht durchhalten, weil das würde mir Liebe vorkommen oder so. Mhm. Und das war von Anfang an und ich glaube, die Leute, die meine Literatur mögen, die mögen wahrscheinlich genau das, dass ich dann auch mal auch Wut zulasse und Raserei. Ich ärgere mich ja zum Teil zu Tode über den deutschen Literaturbetrieb. Und entweder ich schreibe ein Sonett darüber oder ich nutze das in den Briefen.
Genau. Ja, ich glaube, das ist natürlich auch irgendwie diese Stärke, ne? Diese unterschiedlichen Modi, dieses Hin- und Herspringen, dass man dass ich als Leserin totale Lust habe, irgendwie dem mitzugehen und dem zu folgen und irgendwie immer wieder neu überrascht zu werden auch.
Ich glaube, eine Aussparung würde bedeuten, dass ich in Bitternis verkomme oder so. Also deshalb brauche ich das. Ich brauche diese Ventilwirkung dieser Textsorten. Die ermöglichen mir das, also einiges, was mir auch schwerfällt, mit Humor zu nehmen oder von mir aus mit Sarkasmus, das sollte auch nicht übertrieben sein, aber ich brauche das. Ich brauche das einfach für meine Grundbedürfnisse. Ich muss das zum Teil, also manchmal klingt das völlig schräg, also wenn ich dann so einen Brief schreibe, dass ich mal einen Literaturfonds geschrieben habe, weil ich erbost darüber bin, dass ich bis heute noch kein Stipendium da gekriegt habe.
Ja.
Habe ich mal geschrieben, selbst wenn sich 10.000 bewerben, müsste ich immer unter den letzten 5 sein. Und dann lächle ich so in mich rein, denke, ist ganz schön vermessen, aber in dem Moment glaube ich das auch und mir hilft das, darüber hinwegzukommen, dass ich einfach, ich bewerbe mich jetzt auch für nichts mehr. Ich habe einfach wirklich die Schnauze richtig voll, weil ich denke, mein Gott, ich habe so ein Riesenwerk hingestellt, fast 20 Bücher und ich kriege da mal einen Walter-Bauer-Preis, das ist alles schön, 3.000 Euro, aber das sind irgendwie, ich finde es einfach nicht, von der Relation stimmt da irgendwas nicht, finde ich. Aber das sind andere Geschichten.
Ja, aber was ich auch bewundere, Thomas, ist sozusagen, also weißt du, weil mir ging es immer so, dass ich irgendwie so Selbstzweifel meinen Texten gegenüber habe, dass ich, ach Gott, ne, wen soll denn da draußen das überhaupt irgendwie interessieren und so, ne? Und da finde ich deine Haltung irgendwie so total klar und gut zu sagen, nee, ne, also was ich hier mache, ist richtig, richtig gut, so guckt nur hin. Ne?
Aber gerade, Caroline, gerade das wird so oft als Frontalangriff gewertet, wenn man so ein bisschen erhöhtes, verwildertes Selbstbewusstsein praktiziert. Das wird immer falsch gewertet als Arroganz oder Niedrigmachung der anderen. Das ist nicht wahr. Ich muss mich ja auch selber schützen. Das ist ja auch so eine Selbstimmunisierung. Wenn ich sage, ich bin einfach gut, ich bin einfach sehr gut, ja, dann meine ich das auch so. Und dann, ja, also wenn ich an mir zu zweifeln beginne, dann höre ich natürlich auch auf, Bücher zu schreiben. Aber ich habe überhaupt keinen Grund, daran zu zweifeln, was ich mache. Und zwar.
Total gut. Finde ich super. Und eigentlich hatte ich mir hier so einen kleinen Gag überlegt, Thomas, aber ich weiß irgendwie gar nicht, wie ich den jetzt bringen kann. Und zwar dachte ich mir, darauf kommen wir gleich.
Wieder was Fieses, ich kenne nicht.
Nein, 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 pass auf. Weil ich dachte, in deinem Roman spielt Wiederholung eine große Rolle. Wir kommen gleich darauf. Und dann dachte ich, ich stelle dir eine Frage immer wieder. Aber irgendwie.
Gut, dann hätte ich natürlich den Wahn, die immer anders zu beantworten.
Genau, das wäre
Also,
der Gag. Wir können das ja mal
irgendwann.
probieren. Und zwar nämlich dachte ich, weißt du, diese Blumenfeldfrage vom Eingangs-Song-Zitat, ist das alles, was das Leben fragt?
Also, was
Das
ich
wäre
schreibe
jetzt,
oder wo zielt die hin, die Frage? Ja.
genau, das wäre jetzt die Frage, worauf zieht die Frage? Ja, ich würde einfach mal sagen, ja.
Okay. Ja, da bin ich noch lange nicht am Ende mit meinem Latein. Also, ich versuche, die ganzen Sachen zu ergründen, die noch zu sagen sind. Da muss man ja wirklich auch aufpassen, wenn man merkt, dass man sich im Kreis dreht und alles schon gesagt hat, dann muss man versuchen, das alles nochmal anders zu sagen, finde ich. Also, und sich selbst überraschen. Ich bin sowieso so ein Typ, der sich gern selbst überrascht. Das heißt, ich sitze da und warte auf das, was kommt. Und dann freue ich mich so, wenn ich irgend abstruse Ideen habe auf einmal, die für mich auch so ein bisschen was Religiöses haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles aus meinem kranken Hirn kommt, sondern ich habe irgendwie, es gibt eine Zuarbeit oder irgendwas gibt es da, also irgendwann. Aber selbst das zu ergründen, macht ja schon große Freude. Und ich verlasse mich einfach, ich kann mich inzwischen darauf verlassen, dass irgendwas kommt. Ich warte ja zum Beispiel immer auf einen Titel. Ich warte ja sehnsüchtig auf einen Titel und dann erst beginne ich zu schreiben. Dann beginnt das erst mit der Musikauswahl und so weiter. Ich sitze zum Teil Wochen, Monate oder was weiß ich und auf einmal ist der Titel da und der Titel Zanscher King, der war auf einmal da und ich wusste nicht Zanscher, hä, was ist denn das? Hab sofort gegoogelt, es gab es zum Glück nicht. Und Klinken, das war die Kombination, denn die meisten wissen nicht, dass es sich dabei um eine Assoziation zu den Wissower Klinken handelt. Auf Rügen, über diese Kreide, Gesteinsformationen und so weiter. Aber dann ist für mich das auch heilig. Also wenn ich den Titel auf diese Art zugetragen bekomme, dann nehme ich den. Da gibt's auch, da würde ich mich auch nie erschüttern lassen. Und wenn, nee, der klingt nicht gut oder musst du was anderes. Nein, nein. Warum denn? Da bleibe ich auch richtig spüren. Genau. Willst du die nochmal stellen, die Frage?
Die kommt
Ach, die
wieder, die
kommt
kommt
wieder. Ach so,
wieder, die Frage.
cool. Wenn ich es nicht erwarte, so fies bist du, ich
Genau, so fies bin ich.
weiß.
Haha. Wir kommen zur nächsten Quizfrage. Und zwar führt das wieder woanders hin. Du kannst jetzt wählen zwischen dem amerikanischen Autor Richard Prodigan, in Wassermelonenzucker, in der Übersetzung von Günter Ohnemus, oder ist das von Zsuzsanna Garces in Stabile Texte?
Okay.
Ich glaube, Sie sind irgendwie neugierig darauf, zu erfahren, wer ich bin, aber ich bin keiner von denen, die einen richtigen Namen haben. Mein Name hängt von Ihnen ab. Nennen Sie mich einfach nach dem, was Ihnen gerade durch den Kopf geht. Wenn Sie an etwas denken, das vor langer Zeit passiert ist, jemand hat Ihnen eine Frage gestellt und Sie wussten die Antwort nicht. Das ist mein Name. Vielleicht hat es stark geregnet. Das ist mein Name. Oder jemand wollte, dass Sie etwas Bestimmtes tun. Sie machten es. Dann hat man Ihnen gesagt, dass es falsch war. Entschuldigen Sie das Versehen. Und Sie mussten etwas anderes tun. Das ist mein Name.
Egal von wem es ist, es ist einfach wunderbar, es ist großartig, aber da würde ich dann doch auf Susanna tippen. Wieder
Wieder
falsch, ne?
falsch, tatsächlich. Ja, es ist von Richard
Ich habe
Prodigan.
jetzt, ich liebe den ja abgöttisch. Ich habe jetzt in Wassermelonenzucker schon der Titel allein, ist ja grandios, finde ich. Von dem habe ich wirklich alles gelesen, aber das liegt nur am weitesten zurück, das Buch. Und aber wunder, wunderbar. Also, ja, ich drehe durch, knie ich ab. Das ist einer von meinen angebeteten Autoren, aber Susanna liebe ich ebenfalls sehr. Naja, das muss ich ihr erzählen. Ich werde sie im Januar sehen, dass ich ihr da Brautigam unterjubeln wollte. Aber ich glaube, sie wird gnädig sein und wird mir ein Whisky anbieten.
Wenn wir jetzt an die beiden, Richard Prodigan und zu Zsuzsanna Garce, denken, dann sind es ja auch beides Autoren, die jetzt nicht so zwingend plotgetrieben sind, sage ich mal, wie es auch deinen Büchern eigen ist. Also da steht zwar vorne drauf Roman, ich glaube, es ist so ein bisschen, ja, weiß ich, also ne, kann man machen, ist bestimmt auch so Verlagswunsch, aber sie sind natürlich irgendwie was ganz Wildes anderes. Und auch bei den Zandschauer Klinken, da ist es ja auch so eine Mischung aus, also es gibt ein ganz klares Anfangssetting, ne, eben der Bengt Klaassen fährt los und er hat ein Hundehalsband auf dem Armaturenbrett liegen und er sagt, wenn das runterfällt oder wenn das dreimal runterfällt, dann halte ich an und da bleibe ich dann erstmal so, ne? Also so eine Aussteigerfantasie. Und dann wird es so ganz wild in Episoden, in Erinnerungsfetzen, in Abschweifungen, so ins Märchenhafte oder in die Ferne oder in die in Sehnsüchte, sage ich mal. Und das finde ich auch so interessant, eigentlich, dass es ja, also das, man ist eigentlich in der, selbst auch in der Verweigerung.
Jetzt klingelt es bei mir, aber alles gut.
Bei dir klingelt es? Ja?
Ja.
Okay. Das ist so, man selbst ist in kann sich nur verweigern, irgendwie einen Plot nachzuerzählen, weil der ist quasi gar nicht da. Darum geht es gar nicht.
Nee, das ist für mich eins der wichtigsten Maximen überhaupt. Also ich verweigere grundsätzlich die Form und ich hasse Nacherzählbarkeit.
Ja.
Das hängt aber tatsächlich mit meinem Stil zusammen. Ich hatte das vorhin versucht anzureißen, dass ich selber von dem überrascht sein möchte, was ich schreibe. Das heißt, wenn ich wüsste, wenn ich ein komplettes Programm schon fertig hätte, würde ich gar nicht erst anfangen. Ich möchte Lust haben und diese Lust, die kommt nur dadurch zustande, dass ich einfach als Unwissender vor meinem Textblock stehe und gar nicht weiß, wo es hingeht. Das heißt, gut, Klaassen fährt los, aber ich kann den ja dann auch nicht ewig fahren lassen. Und wo muss er ja ankommen? Und dann, ja, da muss er irgendwas machen. Und weil ich mir jetzt nicht vorstellen konnte, dass er jetzt in diesem Dorf da irgendwie Holz hackt und was weiß ich, vielleicht mit dem Hund rausgeht, den er sich neu besorgt hat oder so, dann wird es ja sehr eng. Und weil ich Enge auch nicht mag. Und da fangen dann die Explosionen an, die mir einfach Freude bereiten. Ne? Dann kann ich Biografie zulassen oder das ist dann gar keine Frage, ob ich irgendwas kann oder nicht. Also ich habe eine Kritik gelesen, die hat mich wirklich sehr geärgert. Der Roman kann sich nicht entscheiden, ob er Lyrik oder Prosa sein will. Der Roman kann sich nicht entscheiden, ob er Fiktion oder Realität sein will. Der will sich ja gar nicht entscheiden. Das war so eine auf Suggestivfragen angelegte Zertrümmerung meiner Form. Das hat mich wirklich geärgert, weil ich will das alles nicht. Da hätte man mich fragen können und dann hätte ich sagen können, ich will Lyrik und Prosa, das will ich immer in den Romanen. Freie Folge hat zum Beispiel, weiß nicht, 30 Sonette drin oder so. Und selbst dieser Roman, Zandschauer Klinken, hat 5, 6, 7 Sonette in der Fließform drin. Die erkennt man im Text gar nicht. Ne? Und das, diese Freiheit nehme ich mir raus, weil es gibt so wirklich einen fabelhaften Satz, den ich immer wieder zitiere von Wilhelm von Humboldt: Die Welt rückt weiter, die Wörter bleiben stehen. Und warum soll man sich denn mit dieser konventionellen Romanform begnügen? Verdammt nochmal, ich verstehe auch, mich ärgert das wirklich langsam zu Tode, wenn die Kritiker so anfangen, das ist ja gar kein Roman, oder sonst was könnte ich mit denen machen? Weil ich denke, mein Gott, seid ihr armselig in euren Möglichkeiten. Und ich habe diesen Roman tatsächlich damals auch mit einer Kampfansage geschrieben. Ich dachte, okay, wenn ihr da draußen es geschafft habt, mich 30 Jahre nicht richtig zu betrachten und mich wahrzunehmen, dann schreibe ich euch jetzt mal ein Buch, an dem kommt ihr nicht vorbei. Und dann möchte ich sehen, ob euer linguistisches Besteck ausreicht, diesem Roman nahezukommen.
Ja, ja.
Und das war hochinteressant, diese Verunsicherung zu sehen. Ich habe getanzt, ja. Als ich dann irgendwie hörte, ja, was ist das denn? Und also das war mir eine Genugtuung, muss ich wirklich gestehen. Ne? Dass ich mit dem Ding jetzt bis auf die Shortlist komme, dass danach Schluss ist, das war mir klar, dass ich damit nicht den Deutschen Buchpreis kriegen kann, das war mir klar. Aber dass das Ding so weit kommen konnte überhaupt, das hat ja selbst mein Verlag extrem überrascht. Damit war nicht zu rechnen. Ne? Und deshalb werde ich jetzt immer so eine Kampfansage machen, hätte ich von Anfang an machen. Ich schreibe jetzt mal ein Buch, an dem kommt keiner in Deutschland vorbei. Muss ich jetzt machen, sonst läuft das ja nicht.
Ja, also ich bin da ganz bei dir. Ich kann das so Etikettierungen dann am Ende auch nicht verstehen. Und ich finde, er ist ja einfach, das ist ein Text, der ist wahnsinnig komponiert. Ne? Also es gibt Sätze, die wiederholen sich immer wieder, die wiederholen sich nah beieinander oder folgern an späterer Stelle nochmal. Und ich finde, dadurch hat dieser Text so eine unglaubliche Kreisförmigkeit, die mich auch immer wieder abholt, die mich immer wieder einsammelt, so, ne? Und immer wieder von hier aus gehen wir nochmal neu los mit genau diesem Satz. Also das finde ich irgendwie.
So genau so, Caroline, genau so, wir gehen nochmal neu los. Das ist mein Ansatz. Das sind Rückbesinnungen. Wie gesagt, die resultieren zum Teil daraus, dass ein halbes Jahr mal Pause ist. Und da muss ich mich vergewissern, wo war ich? Und dann nehme ich nochmal was vom Anfang, fetter nochmal. Das ist ganz einfach. Das ist jetzt gar nicht ein großes, kompliziertes Kompositionsprinzip, sondern das sind Erinnerungsstützen, die denen ich wieder vertraue und von denen ich aus weitermarschieren möchte. Und das ist ganz simpel, das ist gar nicht so schwierig, finde ich. Also, aber das macht natürlich einige Leute wirklich, die können kotzen, wenn die das zum tausendsten Mal lesen. Aber ich denke, ich möchte einen Leser, der vielleicht sich nur kurz über den Mund fährt und nicht kotzt, ich möchte einen Leser, der sich diese Anstrengung zumutet. Aber ich möchte keinen Leser, der einen Text liest und dann das nächste Buch danach anfängt zu lesen. Nein.
Und ich finde, ich weiß nicht, ob du den Text kennst von Ilma Rakusa, die hat mal in der Münchner Rede zur Poesie gesprochen über Listen, Litaneien und Loops. Und da kommst du auch drin vor, ich weiß nicht, ob du es weißt, eben mit,
ja, ich weiß, genau,
mit einem Gedicht aus dem Roman Freie Folge, ne? Aber immer abends die Butter rausstellen, Bibikova. Und ich finde eben dadurch, wer es da noch nicht wusste, sozusagen, also dieses Element von so einem Loop, ne, oder von so einer Wiederholung, von so einem wiederkehrenden Momentum, das einem immer, ne, man denkt, man weiß, wo man hinkommt und dann biegt es aber wieder leicht ab und dann biegt es wieder leicht ab. Also diese Bewegung, dass du die sehr gerne magst, im Kleinen wie im Großen, ne?
Ja, ich liebe auch diese Penetranz und natürlich liebe ich dieses sture Insistieren und natürlich liebe ich Minimal Music. Das ist ja wohl völlig klar, Steve Reich, das ist für mich was ganz, ganz Bedeutendes. Und ja, Ilma ist eine wunderbare Frau, die ich sehr, sehr gern habe und habe mich sehr gefreut, dass sie mich da erwähnt hat.
Genau. Und was mich aber auch noch interessieren würde, ist, dass du ja das Sonett wahnsinnig gerne magst, ne? Also diese ganz klassische Form. Wie geht das für dich, also, ne, wie geht das eigentlich zusammen? Dass man sagt, zum einen ist es irgendwie, ne, der Wunsch, irgendwie sehr frei schreiben zu können, unterschiedlichste Dinge zusammentun zu können, aber dann doch die große Liebe im Lyrischen zum Sonett, zu dieser sehr klaren und strikten Form.
Hängt damit zusammen, Caroline, dass ich von Anfang an, glaube ich, spürte, dass ich nur mit dem freien Vers an meine Grenzen komme, obwohl der ja eigentlich dazu eher neigen sollte, diese Freiheit zu verinnerlichen. Und ich merkte, die Freiheit habe ich eher in der Begrenztheit. Und deshalb, weil ich mich natürlich als Lyriker auch fortentwickeln wollte und wusste, ich muss die klassischen Bodenstrophen können, die alkäische, die asklepiadeische und die sapphische Strophe. Diese Fingerübung sollte man als Lyriker unbedingt unternehmen und ich vertraue einfach nicht darauf und ich denke, die Gefahr, sich zu wiederholen oder seinen Stil wirklich nicht groß aufblühen zu lassen, besteht darin, dass man keine Formen ausprobiert. Und ich habe natürlich das Sonett jetzt für mich so entdeckt, dass ich also fast schon automatisch Sonette schreiben kann, dass ich automatisch jambische Fünfheber in den Sätzen selber, wenn ich spreche, was wäre ich am Fenster ohne Wale, auf einmal kommt das so völlig klar, weil man sich so lange mit dieser Form befasst hat. Und natürlich wollte ich dann auch so Nettengrenze schreiben und so weiter und habe das ja auch bis Ekstase gemacht. Und ich merke, ich habe diese Form extrem ausgereizt. Ich muss da ein bisschen auf der Hut sein. Mir geht es fast zu schnell von der Hand.
Ja.
Und trotzdem ist das wie eine große Infektion. Also wenn man einmal dem so nett als Form sich anvertraut hat, dann wird man das im Leben lang nicht mehr los. Das ist schön. Also vor allem, es hilft mir immer, wenn mir nichts einfällt, und so nett kann ich immer schreiben. Mhm. Eine gute Form für Einfallslosigkeit. Ich brauche ja nur die erste Zeile, dann geht's los. Ich brauche nur eine Naturbeobachtung oder irgendein Wort, was ich irgendwo lebe, und dann geht's los. Das kann ich mit einem freien Vers, kann ich das nicht machen. Das bedarf eines anderen Aufbaus und so weiter. So nett finde ich, ganz zauberhaft, und man kann das so wunderbar heute verwenden, ohne dass es ältlich oder reaktionär klingt. Da muss man natürlich auch auf der Hut sein, aber es ist eine Form, die mich umhaut.
Und was mich noch interessiert, wenn wir so in solchen Dingen spricht, wie schreibt man, warum schreibt man, ist noch ein Stilmittel, gerade auch in deinem jüngsten Roman, ist dieses Paradoxe, das in dieser Satz, aber in umgekehrter Reihenfolge, der kommt so wahnsinnig oft darin vor. Und das würde mich interessieren, weil ein Roman lebt ja quasi auch wiederum eigentlich von, wenn wir von Blot sprechen, so von seiner Linearität. Also ne, dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Das hat so was Chronologisches. Und indem du immer wieder sagst, aber in umgekehrter Reihenfolge implodiert es natürlich auch in so einem kleinen Satz immer wieder, ne? Dass man immer wieder ins Fragen kommt, wo sind wir hier gerade eigentlich, an welchem Ort, in welcher Zeit?
Du kannst dir natürlich vorstellen, dass ich Linearität hasse. Ich verfolge grundsätzlich eine intuitive Chronologie. Da gibt es auch wunderbare Beispiele für, die einen wahnsinnig machen. Zum Beispiel Schall und Wahn von William Faulkner. Ich habe es geschafft, diesen Roman zu Ende zu lesen, war beglückt. Ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal zutrauen würde. Der hat ja auch eine Chronologie, die einen umbringt. Ich glaube, ich müsste nachschlagen, aber ich glaube, man liest da irgendwie 100 Seiten über das unter einem Datum steht. Und dann die nächsten 100 Seiten beginnen einen Tag früher. Und ich wollte das Buch wegschmeißen. Ich dachte, leck mich am Arsch, du Vogel, das geht nicht. Ich halte das nicht auf. Und natürlich diese Lektüre-Erfahrungen, die sind ja dann auch kleinere Adaptionen oder so. Man will das auch machen. Und ich möchte auch bis zu einem höheren Grad, möchte ich auch irgendwie also dieses verrückte Paradoxe insistieren beibehalten, also das einen verrückt macht, ob jetzt nur die Pferde am Anfang waren, die Koppel oder in umgekehrter Reihenfolge, und ich möchte einfach, dass ständig wieder das kurz der Atem angehalten wird und man sich vergewissert, wo bin ich jetzt überhaupt? Es kann ja nicht sein, dass man 5 Jahre in einem Roman schreibt und es gibt Menschen, die lesen den 3 Stunden in der Nacht durch. Das finde ich, das ist kein gutes Gleichgewicht. Und ich möchte einfach einen langsamen Leser, und deshalb baue ich diese Störfeuer ein, ganz klar. Gibt ja dann auch diese, mir hat zum Beispiel ein Heidenvergnügen bereitet, diese Stunde des Ben Clasen auf Nord Sentinel zu beschreiben, jede Minute. Ich brauche das einfach. Ich brauche das einfach, um auch nicht in Schönheit zu verfallen. Nur natürlich mag ich Schönheit, aber ich mag auch Übertreibung. Also es gibt Sachen, die sind meiner Mama und der Liebe zu meiner Mama einfach geschuldet. Sie war die größte Übertreiberin, die ich je erlebt habe. Und dann habe ich immer überlegt, ob vielleicht sogar aus der Übertreibung meine Poesie entstanden ist. Deshalb, die Taxifahrten beginnen mit einem Anfangstarif von ein paar Pesos und irgendwann sind es dann 250 Millionen Pesos oder so. Und das ist meine Mutter, die ist da auch so, das ist auch so ein biografischer Text. Und wenn ich sie fragte, Mami, guck mal hier diese Briefmarke, was denkst du, wie viel würde ich dafür auf dem Schwarzmarkt kriegen? Und dann sagte sie halt 1 Million Dollar. Und das fand ich einfach herrlich, weißt du. Und das sind so Sachen, die spielen so eine große Rolle.
Mm-hmm. Genau. Ja. Würdest du sagen, das ist alles, was das Leben fragt?
Nein, es ist immer noch nicht alles. du bist fies. Also ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, es gibt Sachen. Nee, sonst würde ich ja, ich warte ja noch. Also wenn jetzt der neue Titel nicht kommt, warte. Wie gesagt, ich kann nicht schreiben. Ja. Caroline, ich kann nicht anfangen, ich brauche einen Titel. Ich hatte jetzt vielleicht sogar, weil das finde ich immer so herrlich, wenn man bei Lidl einkaufen geht und dann gibt es irgendwelche besonderen Schönen. Artikel oder so, nur für kurze Zeit. Und ich finde, das ist eigentlich ein so schöner Titel. Nur für kurze Zeit, weißt du, der ist so ein bisschen heimelig und schön und sentimental. Ja, ja, irgendwie sowas. Vielleicht ist der das ja schon, und ich weiß es noch nicht, aber der begleitet mich.
Der kann es auch sein.
Aber nee, das Leben kann mir Fragen stellen, wie es will. Da ist noch nicht, gar nichts gemacht.
Vor allem,
noch
aber das Schöne finde ich ja am Paradox sozusagen, weißt du, dass es irgendwie sich so so ins Leben quer hineinstellt. Verstehst du? Also in der Literatur kannst du irgendwie alles von hinten nach vorne so, und also das, und dann sind das ja Dinge, die du im Leben nicht kannst. So, und das kann dann die Literatur. So.
Quiz.
Okay, vielleicht eine allerletzte kurze Quizfrage noch. Haha, die ist auch schön. Ist das, lieber Thomas, von Lutz Seiler und seinem Roman Crusoe, den sicherlich viele da draußen kennen, oder von Paulus Böhmer, den vielleicht weniger Menschen kennen, ein Frankfurter Lyriker, auch schon verstorben, mit dem Gedichtband Zum Wasser will alles Wasser will weg. Und das geht so, das Zitat. Gefesselt vom Anblick der Topografien, die unter der Oberfläche des Wassers zu wandern schien, wäre Ed fast gestürzt. Der Abstieg zum Strand führte über mehrere Tableaus aus Lehm und Sand, verbunden durch Treppen, die ihrer Bauart nach aus verschiedenen Jahrhunderten stammen mussten und in jämmerlichem Zustand waren. Von Stufe zu Stufe ergab sich ein neues Panorama, der Anblick des Meeres. Ed fühlte die Verheißung. Und nichts anderes war es doch, wonach er sich sehnte, eine Art Jenseits, groß, rein, übermächtig.
Also beim besten Willen, aber wenn du mir jetzt sagst, nein, ich werde den Teufel tun jetzt von meiner Position, das ist wirklich Lutz Seiler.
Ja, das stimmt. Sehr richtig.
Weil Paulus ist einfach viel sperriger und er würde, ich glaube, so eine Wörter wie jämmerlich und jenseits wird er niemals, glaube ich, meines Erachtens verwenden. Nee, das war jetzt wieder leicht.
Sehr, sehr gut.
Aber mit den anderen beiden hast du mich voll gekriegt.
Aber 2-2 sozusagen. Es ist unentschieden ausgegangen. Aber was mich zum Abschluss nochmal interessieren würde, weißt du, also weil ich da auch das Gefühl habe, das Wasser, das Meer ist auch etwas, was in deinen Gedichten, in deinen Romanen auch immer wieder eine Rolle spielt, ja, vielleicht so als Sehnsuchtsort. Also hat es damit zu tun, weil du gebürtig aus Stralsund kommst und man ist, ne, das Meer bleibt irgendwie so ein etwas, was man sehnt, oder was würdest du sagen? Was ist das Wasser, das Meer für dich?
Ja, das ist was, was wirklich grundbedeutend ist für mich natürlich immer in jede neue Landschaft, in die ich wechsle. Ich habe jetzt 35 Jahre in Leipzig gelebt. Jetzt wohnen wir auf dem Lande und heute Morgen habe ich mit meiner Liebsten so ein Spiel, wir spinnen rum wie die Kinder. Ich habe gesagt, also unser Lieblingsgag ist immer, wenn ich an meinem Regal stehe und dann immer frage, hast du die alle gelesen? Und dann sagt sie, ja, na klar, ich die alle gelesen. Hast du auch selber welche geschrieben? Und dann denke ich mir irgendwelche Titel aus, sagt sie, ja, habe ich auch alle selber geschrieben. Und dann verkehren wir das alles. Sie ist also ganz erfolgreiche Autorin, also absolute Millionärin. Und sie hat dieses Haus für sich gekauft und ich spiele dann auch gar keine Rolle mehr. Und ich habe gesagt, ja, ich habe gehört, du hast das Meer wegpumpen lassen für ein paar Millionen Euro und hast das hinter den Hügel wieder aufgeblasen sozusagen. Und dann sagt sie, ja, das stimmt. Also das Meer spielt in allen Verrücktheiten sowieso immer eine Rolle. Also wir sind von Feldern umgeben und wir haben einen Lieblingsplatz und da steht eine mexikanische Flagge. Und das ist direkt am Feldrand und da waren jetzt dieses Jahr waren Sonnenblumen und weil da immer so hohe Disteln standen, kam ich auf die Idee, das muss Mexiko sein. Und unser Kätzchen hat sich jetzt auch so darauf versteift, also die weiß, was Mexiko ist. Wenn ich zu ihr sage, oh mein Baby, kommst du mit nach Mexiko, lass uns dann noch einen Drink nehmen, dann kommt das Kätzchen mit und setzt sich dann auf den Tisch. Und das ist nämlich der Golf von Mexiko. Also ich habe Ersatzmeere ohne Ende. Also ich gucke dann übers Wasser zum Beispiel, ne? Die Rehe müssen schwimmen, das tut mir auch ein bisschen leid, aber man kann ja nicht allen Kreaturen das alles recht machen. Und deshalb ist das Wasser immer da natürlich. Ich bin einfach ein Fischkopf, ganz klar. Und, deshalb auch diese Sturheit von der Mentalität merke ich da. Ich bin so wirklich wenig beirrbar. Ich bin so ein stures Schwein, echt. Also, aber das muss das auch sein. Sonst hätte ich lange aufgehört. Also diese ganze Reihe an, also man schreibt so viele Bücher und irgendwie so richtig, das war ja jetzt auch beim Buchpreis so, die meisten wissen ja gar nicht, dass ich vorher Gedichte geschrieben habe. Das hat mich verblüfft, ne? Also, mein Gott, es ist ja doch ein Werk da, ne? Und also ich habe das Gefühl, ich muss ständig neu anfangen. Jetzt muss ich fast überlegen, ob ich jetzt einen neuen Gedichtband schreibe und die den als ersten ansehen da draußen oder einen neuen Roman, weil ich jetzt so ein erfolgreicher Romancier bin. Das ist völlig verrückt.
Hast du recht. Und ich finde es eigentlich auch verrückt, weißt du, das mit dem aller verrücktesten Buch, was du quasi wahrscheinlich je geschrieben hast, dass da jetzt so
verrückt. Also.
Aber schön, wunderbar. Also ja, herzlichen Glückwunsch.
Absolut. Auf jeden. Ich danke schön, danke. Ich bin auch völlig glücklich darüber. Also wie gesagt, Shortlist, das ist schon irre. Aber danach dann wird das Licht dann auch ausgeschaltet. Ne? Also das habe ich ja nur, ich fand, das war eine ganz angespannte Zeit voller Stress. Natürlich wünscht man sich dann diesen Preis und weiß auch, dass dann irgendwann alles zu Ende ist. Ganz schnell. Ne? Solange das so trägt, diese 3 Monate, ist es ganz zauberhaft. Aber der Stress ist groß. Ne? Und ich habe dann erst im Nachhinein begriffen, warum Ralf Rothmann zum Beispiel 2015 sich nicht hat auf die Longlist setzen lassen. Weil das ist irgendwie auch so ein komisches Theaterspiel. Ne? Ich finde das nicht gut, dass man so 20 Leute dann auf eine Person runterschmelzt. Und vielleicht sollte man das wirklich auch anders angehen. Also es gibt ja viele, die sagen, das ist ein ungünstiges Verfahren. Vielleicht sollte man 20, 30 Romane küren und diese 30 auf Lesereise schicken. Und das ist dann die Auszeichnung. Fände ich ein bisschen besser, weil es ist kein Sport. Ne? Man kann mit den Messkriterien da kaum rankommen und sagen, das ist jetzt der Roman des Jahres. Das ist
Und
schwierig.
kann man in der Nacht vor so einer Preisverleihung, kann man da schlafen?
Ja, also klar, also ja, ich bin dann, ich hatte einen riesen Gerstenkorn, hatte ich noch nie
Ah,
im Leben im
nein.
Auge, das war blau unterlaufen. Also da merkte man diese Angespanntheit war so. Ich habe dann die Wahl gehabt, also schminke ich das jetzt über oder gehst du so da rein? Und ich war dann wirklich auch froh, als es zu Ende war, muss ich gestehen. Ich war dann froh, meine Liebste war mit und wir konnten nach Hause fahren danach. Und ich, als ich dann hier wieder auf dem Land war und unsere Kätzchen begrüßte, dachte ich, oh Gott sei Dank ist dieser Stress vorbei.
Man kann ja immer auch bei den sozialen Medien, manchmal postest du so ein Foto, ich glaube, von genau diesem Feldrand, ne? Da ist der Tisch und da steht dann manchmal eine Tasse Kaffee oder ein Bier und manchmal ist da auch eine Katze drauf und so stelle ich mir das dann vor.
Das ist der Golf von
Ja, das
Mexiko.
ist der Golf von Mexiko. Lieber Thomas, ich danke dir sehr, sehr herzlich
Ja, ich danke
für
dir
das
für deine
Gespräch, für
fiesen
die fiesen
Fragen.
Fragen.
Ich muss alles nochmal. Aber immerhin, ich bin nicht ganz als
Nein,
Verlierer
nein, nein,
rausgegangen.
du hast dich sehr
Und
wacker
ich, da,
geschlagen.
ich hatte das Gefühl, oh Gott, wenn ich jetzt alles daneben habe, das ist so
Ja,
viel.
aber ach, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das jemals schon der Fall war, dass jemand komplett alles versiebt hat, aber es ist natürlich auch ein fieses Format.
Ja, das Format,
Genau.
es bleibt fies. Ich werde es keinem
Okay, oh
empfehlen.
je.
Nein, du machst das sehr, sehr schön. Nein, nein, es ist sehr schön. Mir hat es sehr viel Spaß
Cool.
gemacht, Caroline. Ich danke
Sehr
dir.
gut. Und um mit
Auch
Blumenfeld
wenn
abzuschließen, kommst du mit in den
du. Ja.
Alltag, heißt es. Also wir verabschieden uns jetzt in die Alltäge,
So
Alltage.
sieht's aus.
Und ich übe noch fleißig deinen Buchtitel und
Genau.
sag Tschüss und auf Wiedersehen an den Feldrand. Tschüss,
Tschüss,
Thomas.
Caroline. Alles Gute
Ciao.
für euch.
Ja.
Tschüss.
Kapriolen.